Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es gibt da so einen Deutsch-Rapper, der streitet sich vor Gericht darum, ob er seinen Vertrag als Instagram-Influencer korrekt erfüllt hat oder nicht. Da gab es heute vor Gericht keine Einigung, eventuell wird sich mit einem Vergleich geeinigt. Aber wir im Update-Team haben rund ums Influencer-Marketing eine Menge Fragen. Was steht denn da eigentlich so in diesen Werbeverträgen drin? An was genau müssen sich die Instagrammer halten? Wie viel kreativer Eigenanteil ist da noch möglich?
Man kriegt meistens einen Werbevertrag zugeschickt, wo ganz genau drin steht, welche Hashtags müssen benutzt werden, wann muss zum Beispiel eine Story hochgeladen werden, was muss diese Story beinhalten. Also man kriegt wirklich ein Briefing und das natürlich aber auch nochmal in Absprache setzt man dann authentisch um.
Sprechen wir drüber mit einem Influencer hier im Mittwochspodcast des Updates. Es ist, wie ihr auch an meiner Stimme ein wenig hört, wieder Erkältungszeit. Redakteurinnen und Redakteure aus unserem Team sind auch nicht gekommen oder verschnupft gekommen. Und da wollen wir gleich nochmal alle Infos zusammensammeln, was wir rechtlich alles wissen müssen zur Krankschreibung, Ilka.
Ich habe heute mit einer Arbeitsrechtlerin und mit einer Psychologin gesprochen, wie richtiges Krankmelden bei der Arbeit geht. Von mir gibt es da also Infos, wie ich es machen muss, also wie die Rechtslage ist und wie ich es machen sollte, damit da niemand angepisst ist.
Ilka Knigge aus dem Update-Team ist gesund und wird euch da gleich schlauer machen. Außerdem schalten wir nach Israel. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat ja angekündigt, im Falle eines Wahlerfolgs das Jordantal zu annektieren. Um diese Ankündigung gibt es große Aufregung. Lassen wir uns von unserem Korrespondenten einordnen. In der Mittwochsepisode 11.09.2019 des Update-Podcasts. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Unter!
Jetzt mal Ruhe und Ordnung hier. Im Vereinigten Königreich, da geht es weiter hin und her. Neuwahlen? Keine Neuwahlen. Zweites Referendum? Doch keins. Brexit? No Deal Brexit? Kein Brexit. Auch die verlängerte Zwangspause, die Premierminister Boris Johnson dem Parlament auferlegt hat, die ist auch noch hoch umstritten. Die ist Montagnacht in Kraft getreten. Seit Tagen befassen sich Gerichte damit. Und auch hier sagt ein Gericht, ja, das war okay. Ein anderes Gericht sagt, das war nicht okay. Klaus Jansen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Also heute gab es ein Urteil zur Zwangspause. Das kam aus Schottland. Welches Gewicht hat das?
Ja, es ist immerhin ein Gegengewicht zum Urteil in der vergangenen Woche. Da hatte der High Court in London geurteilt, dass die Zwangspause für das britische Parlament rechtmäßig ist. Jetzt das Urteil vom höchsten Gericht in Schottland. Da heißt es, das Ziel der Zwangspause sei, die Parlamentsarbeit zu behindern. Ein zuständiger Richter aus Schottland, Lord Calloway, hält diese Zwangspause deshalb für illegal.
The advice given by the government to Her Majesty the Queen to prorogue Parliament from 9th September to 14th October was unlawful. And that therefore the prorogation itself is unlawful.
Also Lord Calloway sagt da, Boris Johnson hätte die Queen nicht anweisen dürfen, das Parlament 5 Wochen lang zu suspendieren. Deshalb sei dann auch die Zwangspause ungesetzlich. Die Queen hatte das Ganze am Ende ja unterschrieben.
Also haben wir 2 Gerichte und 2 Meinungen. Und jetzt in Deutschland würde es wohl zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe gehen, oder?
Ja, in Großbritannien auch. Da ist Karlsruhe der oberste Gerichtshof in London. Und da wird der Fall jetzt verhandelt, weil die Regierung sofort Berufung eingelegt hat gegen das Urteil aus Schottland. Genauso läuft auch eine Berufung gegen das Urteil des High Court in London von letzter Woche. Beides geht also zum Supreme Court und der hat offenbar auch schon die Anhörung angesetzt für den kommenden Dienstag.
Kommenden Dienstag, da ist das Parlament dann aber schon 1 Woche lang in Zwangspause.
Ja, und deshalb geht das auch einigen Abgeordneten nicht schnell genug. Joanna Cherry zum Beispiel von den schottischen Nationalisten im Unterhaus.
We are calling for Parliament to be recalled immediately.
Das Parlament muss sofort wieder einberufen werden. Wir haben immer mehr Beweise gefunden, dass Boris Johnson und seine Mitstreiter eine Verschwörung angezettelt haben, um die Abgeordneten daran zu hindern, die Regierung zu kontrollieren, wenn diese über eine Hintertür den ungeregelten Brexit erreichen will. Ich bin zuversichtlich, dass auch das oberste Gericht das heutige Urteil aufrechterhalten wird.
Das sagen die schottischen Nationalisten. Andere Parteien aus der Opposition wollen aber auch, dass es möglichst sofort weitergeht mit den Parlamentssitzungen. Die Labour-Partei zum Beispiel. Aber hilft alles nichts. Stand jetzt wird es noch einige Tage dauern bis zu diesen Anhörungen im Supreme Court.
Und was wäre dann, wenn der Supreme Court nächste Woche wirklich sagen würde, ja, stimmt, die Zwangspause war in dieser Form unrechtmäßig?
Ja, das könnte interessant werden. Jetzt am Wochenende gehen nämlich die Parteitage los in Großbritannien. Also große Parteien treffen sich dann zu den Jahresparteitagen. Die Treffen beginnen jetzt am Samstag, enden am 2. Oktober und in dieser Zeit finden normalerweise keine Sitzungen des Parlaments statt. Aber Was ist jetzt kurz vor diesem geplanten Brexit-Termin schon noch normal? Also ich kann mir nur vorstellen, falls der UK Supreme Court sagt, die Pause war in ihrer Länge von 5 Wochen unrechtmäßig, dann könnte es vielleicht früher wieder losgehen, also nicht am 14. Oktober, wie es jetzt aktuell der Fall ist, sondern vielleicht schon eine Woche oder zwei früher. Dass es aber jetzt direkt heute Abend oder nächsten Dienstag weitergeht, das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, das ist alles spekulativ. Ich fürchte, da müssten wir dieses Supreme Court-Urteil abwarten.
Und dann ist ja immer noch nicht klar, wie es mit den Brexit-Verhandlungen weitergeht.
Ja, also klar ist wohl nur, es wird keine Neuwahlen geben vor dem 31. Oktober, also vor dem jetzt noch geplanten Brexit-Termin. Damit ist Premier Johnson nicht durchgekommen im Parlament. Und wenn Johnson dann bis zum 19. Oktober keine Brexit-Vereinbarung zustande bekommt mit der EU, dann muss eigentlich das Gesetz greifen, das das britische Parlament gegen Johnsons Willen beschlossen hat. Dann soll es schon wieder einen Aufschub geben mit einem neuen Brexit-Termin, 31. Januar 2020.
Die Zwangspause des britischen Parlaments, ist sie legal oder illegal? Nach Gerichtsurteilen steht es jetzt 1:1. Jetzt muss kommenden Dienstag der Supreme Court in London entscheiden. Klaus Janssen mit den Infos hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Mittwoch. Wahlkampf-Tamtam? Oder steckt da mehr dahinter? Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat angekündigt, im Falle eines Wahlerfolgs, die Wahlen in Israel sind am Dienstag, dass er vorhabe, Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Genauer gesagt, das Jordantal. Diese Ankündigung hat ganz schön für Aufsehen gesorgt, denn man muss sich im Nahostkonflikt gar nicht groß auskennen, um zu wissen, wem welches Gebiet gehört, wer wo wohnen darf. Das ist unter Israelis, Palästinensern und dem Rest der Welt extrem umstritten. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Tim Aßmann in Tel Aviv. Damit wir das mal verstehen, worum es da genau geht. Vielleicht könntest du das Gebiet nochmal für uns etwas genauer einordnen. Also Israel steht unter israelischer Verwaltung. Der Gazastreifen wird kontrolliert von der palästinensischen Hamas. Und was ist mit dem Westjordanland?
Das hat Israel 1967 im Sechstagekrieg besetzt. Und seitdem herrscht dort eben israelische Besatzungspolitik. Dort leben so 2,7 Millionen Palästinenser und rund 450.000 israelische Siedler. Und jetzt konkret geht es nur noch um einen Teil des Westjordanlandes in diesem Fall, nämlich um das Jordantal. Das ist sozusagen das Westufer des Jordan. Östlich vom Jordan ist Jordanien. Und dieses Westufer hat Israel eben damals auch besetzt, kontrolliert es, sagt, das ist von strategischem Interesse für uns. Und nun hat Benjamin Netanyahu gesagt, wir wollen das künftig nicht nur besetzt halten und kontrollieren, wir wollen es auch zu israelischem Staatsgebiet machen, weil die Palästinenser aber dieses Land auch für sich beanspruchen. Für einen eigenen Staat, falls sie einen solchen jemals haben sollten, gibt es jetzt eben Streit und die Empörung über Netanyahus Aussagen ist groß.
Aber im Jordantal, da wohnen ja eigentlich nur recht wenige Israelis, dafür aber 60.000 Palästinenser. Wie soll das denn aussehen, wenn Israel das Gebiet annektiert? Was wäre da mit denen?
Diese 60.000 Palästinenser in ihren Dörfern und vor allem in der Stadt Jericho wären weiter unter palästinensischer Verwaltung. Das wären sozusagen Enklaven und drumherum wäre Israel. Das ist das, was Benjamin Netanyahu gestern angekündigt hat und auch auf einer Karte gezeigt hat.
Du hast es ja gerade schon angedeutet. Netanyahu sagt, das sei ein interessantes, wichtiges, strategisch wichtiges Gebiet. Was ist denn am Jordantal so interessant für Netanyahu?
Er möchte dort quasi die östliche Grenze seines Landes sehen, möchte eben darüber auch die Möglichkeit haben, Sicherheit für Israel zu garantieren. Das ist aber keine Idee von Netanyahu, muss man sagen. Das haben andere israelische Regierungen vor ihm auch immer betont, dass selbst wenn die Palästinenser einen Staat bekommen, Israel Sicherheitsgarantien im Westjordanland beziehungsweise vor allem im Jordantal haben muss. Das ist für Israel sozusagen eh schon festgeschrieben. Was Netanyahu jetzt machen will, hat eigentlich mit den Sicherheitsgarantien gar nichts zu tun, denn kontrollieren tut Israel dieses Gebiet ja sowieso. Er will es zu israelischem Staatsgebiet machen und damit wäre eben dieses Gebiet, das Jordantal, das sind rund 30% des Westjordanlandes, also schon ein großer Teil, für die Palästinenser für einen eigenen Staat dann damit eben verloren. Und die Zwei-Staaten-Lösung, die ja auch Deutschland will als Lösung im Nahostkonflikt, würde damit in noch weitere Ferne rücken.
Jetzt will Benjamin Netanyahu ja eine Wahl gewinnen, die er zuletzt schon mal nicht gewonnen hatte, die aber jetzt trotzdem wiederholt werden muss. Und er hat eben dieses Wahlkampfversprechen rausgehauen. Gibt es denn so viele Israelis, denen dieser Streifenland so wichtig ist? Oder haben manche auch Sorge vor neuen Eskalationen, die das wieder bringen würde und würden ihn erst recht nicht wählen?
Ich glaube, dass die Leute, die er damit anspricht, ihn indirekt sowieso wählen würden. Was Netanyahu versucht, ist, so viele Stimmen wie möglich auf seine eigene rechtsnationale Likud-Partei zu vereinen, damit die dann wirklich eben auch am nächsten Dienstag als erste über die Ziellinie kommt, also als stärkste Kraft. Die Wähler würde er damit rüberziehen von anderen Parteien, mit denen er später koalieren will. Aber darum geht es ihm jetzt eben nicht. Er will erst einmal stärkste Kraft werden. Selbst wenn er das schafft, wird es sehr eng für Benjamin Netanyahu. In Umfragen kommt sein rechtes politisches Lager auf keine Mehrheit. Und außerdem hat er mit Korruptionsvorwürfen zu kämpfen. Also Benjamin Netanyahu, Israels Langzeitpremier, der kämpft hier gerade wirklich ums politische Überleben. Und in dieser Situation kommt nun also die Ankündigung einer möglichen Annexion des Jordantales. Und das sehen viele in Israel hier als reines Wahlkampfmanöver. Es gibt auch Beobachter, die sagen, das setzt er sowieso nie um, selbst wenn er danach noch weiter regieren kann.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Tim Aßmann in Tel Aviv mit Hintergründen zur Ankündigung des Premiers Netanyahu, das Jordantal zu annektieren, sollte seine Partei am Dienstag die Wahl gewinnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
AU. Diese Abkürzung brauchen gerade leider wieder viele, viele Menschen. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die Bundesregierung, die möchte diese gelben Zettel mit dem Bürokratieentlastungsgesetz 3 eigentlich abschaffen, schreibt die FAZ heute. Stattdessen soll es ein elektronisches Meldeverfahren geben. Das ist ganz spannend. Aber mal ganz ehrlich, wie melden wir uns so richtig, richtig krank? So ein paar Standards kennen wir ja, ne? Sofort melden, wenn man krank ist. Nicht warten. Attest spätestens am dritten Tag. Aber muss ich anrufen oder geht es auch anders? Muss ich wirklich sagen oder nicht sagen, was ich habe? Und wie regle ich meine Krankmeldung so, dass keine Gerüchte aufkommen, warum ich nicht da bin? Ilka Knigge aus unserem Update-Team hat heute dazu recherchiert und mit einer Arbeitsrechtlerin, einer Psychologin und einer Karriereberaterin darüber gesprochen. Ilka, also bin ich da auf dem aktuellen richtigen Stand, anrufen, zu früh es geht, und ich muss eigentlich nicht sagen, was ich habe, oder?
Wenn du es so machst, dann passt alles rechtlich. Du musst das allerdings nicht so machen. Es kommt darauf an, was dein Arbeitgeber dir für Möglichkeiten anbietet. Also das liegt daran, dass du jetzt rein rechtlich gesehen die Auswahl hast, wie du dich krank melden möchtest. Arbeitsrechtlerin Dr. Katrin Bürger erklärt das so.
Das Gesetz macht keine Angaben, wie ich mich krank zu melden habe. Daher kommt es auf den betrieblichen Prozess an. Sollte der so ausgestaltet sein, dass ich tatsächlich mich per WhatsApp krank melden kann, kann ich das natürlich tun. Wenn es allerdings eine andere Vorgabe gibt, dass ich anrufen muss oder eine E-Mail schreiben muss, dann muss ich mich daran halten.
Also wenn ihr zum Beispiel ein Abteilungshandy oder sowas habt und deine Vorgesetzte, dein Vorgesetzter das bedient, dann kannst du da ohne Probleme nur WhatsApp oder eine SMS oder sowas hinschreiben, wenn es eben keine anderen Abmachungen gibt. Und zum Zeitpunkt dann krank melden, wenn man es merkt. Im Gesetz heißt das unverzüglich.
Und eigentlich muss ich ja nicht sagen, was ich habe. Also ob es jetzt eine Erkältung ist oder Kopfschmerzen oder sowas, vielleicht sogar was Schwereres. Ist das echt ohne jede Ausnahme so?
Du musst auf gar keinen Fall irgendwas sagen. Dein Arbeitgeber darf dich zwar fragen, du musst aber nicht antworten. Und das ist vielleicht nicht in jeder Situation so easy, da gar keine Antwort zu geben. Deswegen hast du noch ein besonderes Recht, erklärt Katrin Bürger.
Wenn ich trotzdem eine Antwort geben möchte, habe ich das Recht zur Lüge. Also ich muss nicht die Wahrheit sagen. Mhm. Was ich wiederum sagen muss, ist, ich muss eine Prognose abgeben, wie lange ich wohl arbeitsunfähig sein werde. Wenn ich noch nicht beim Arzt war in dem Moment, dann eine Selbsteinschätzung. Wenn ich schon eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung habe, dann die Angabe, wie lange der Arzt mich krankschreiben wird.
Jetzt wird so ein, ich möchte nicht drüber sprechen, ja vielleicht zu Spekulationen, je nachdem, wo ich arbeite. Mhm. Gibt es da eine Taktik?
Ja, Psychologin und Karrierecoach Madeleine Leitner empfiehlt da geschicktes Umschreiben. Also nicht zu viele Infos, aber auch nicht zu wenige.
Nichts Schlimmes, machen sich keine Gedanken. Ist ja lieb, dass sie sich Gedanken machen überhaupt. Ne? Aber ist nichts Schlimmes, ich bin dann bald wieder da. Ne? Oder dass man einfach sagt, ich werde sie möglichst frühzeitig informieren, wie lange das wahrscheinlich dauert. Aber ja gut, wenn man die Leute sehr gut kennt, kann man natürlich offen sein. Aber man muss damit rechnen, dass das auch interpretiert wird.
Wenn ich krankgeschrieben bin, dann könnte es ja sein, dass ich irgendwas brauche. Ich muss zum Supermarkt. Ja. Wenn mich dort jemand sieht?
Ja, das ist kein Problem, solange du nicht angegeben hast, dass du wegen deiner Krankheit nicht das Haus verlassen kannst. Also sagen wir mal, du hast eine Erkältung, Klassiker. Dann kannst du natürlich zur Apotheke oder zum Supermarkt gehen oder auch spazieren. Das Einzige, was da rechtlich wichtig ist, ist, dass du eben nicht dafür sorgst, dass du nicht gesund werden kannst. Anwältin Katrin Bürger erklärt das so.
Daher darf ich sicherlich auch joggen gehen, wenn ich eine Erkrankung habe, die beispielsweise psychischer Natur ist und für die es gut ist, dass ich mich draußen an der frischen Luft aufhalte oder dass ich auch Freunde treffe. Wenn ich ein gebrochenes Bein habe, ist es sicherlich nicht förderlich, dass ich das Bett verlasse und draußen rumlaufe. Aber man kann es nicht pauschal sagen, was man darf oder was man nicht darf.
Also wenn du gesehen wirst und du solltest echt dann verwarnt werden von deiner Arbeit, dann brauchst du vor Gericht eben einen Grund, warum das, was du da gemacht hast, dir geholfen oder dir zumindest nicht geschadet hat.
Wie richtig krank melden? Gut, die Erinnerung da nochmal aufgefrischt zu haben, wie so eine kleine Auffrischimpfung. Von Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team.
Deutschlandfunk Nova Update.
Kollega ist ja nicht nur Deutschrapper, sondern irgendwie auch Insta-Influencer. Wegen Werbung bei ihm auf Instagram gab es heute einen Gerichtstermin. Kollega und ein Online-Händler, für den er Werbung gemacht hat, sind sich uneinig, wer sich wie oder wie auch nicht an Absprachen gehalten hat. Das Ganze geht wahrscheinlich noch etwas weiter. Und wir fragen uns, wie konkret sind denn eigentlich so Absprachen, die Influencer und Unternehmen treffen? Darüber haben wir mit Moritz gesprochen, 26 Jahre alter Instagrammer aus Frankfurt. Moritz ist mit Freundin Julie, dem kleinen Sohn und dem Hund auf Weltreise und im Moment sind die auf Korsika. Der Kanal heißt Sol and Pepper. Und seit ein paar Monaten verdient ihr, Moritz, mit dem, was ihr da macht, Geld, was ihr auf Instagram so veröffentlicht. Erzähl mal, wie ist denn das bei euch abgelaufen?
Letztendlich ging das so los, dass als Julie und ich uns kennengelernt haben, wir von Anfang an wussten, dass wir diese Reise antreten möchten. Und ja, wir reisen natürlich auch mit Baby und Hund. Und das Ganze für 2 Jahre durch Europa in einem selbst ausgebauten Van. Und das hat anscheinend irgendwie schnell Kreise geschlagen, weil das doch irgendwie nicht so viele machen. Und mit der wachsenden Reichweite haben wir uns dann gedacht, hey, es ist doch irgendwie auch eine coole Idee, Unternehmen anzuschreiben, was wir machen. Und genau, dadurch sind dann Kooperationen entstanden, womit wir uns Taschengeld, sage ich mal, dazu verdienen.
Wenn wir über diese Kooperation sprechen, was ist da wie genau festgelegt? Was müsst ihr machen? Gibt es da einen Vertrag, in dem steht, bitte 2-mal in der Story erwähnen, 1-mal in dem Post und der Text dazu und bitte die und die Hashtags?
Das ist wirklich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und zwar gibt es natürlich kleine Unternehmen, die sich mit diesem ganzen Influencer-Marketing-Business noch gar nicht so gut auskennen. Und da ist es dann meistens so, dass man das wirklich über E-Mail oder über Telefon bespricht, was man sich vorstellt. Und darauf muss man sich dann quasi verlassen. Es gibt aber natürlich auch größere Unternehmen. Da wird das Ganze dann professioneller aufgebaut. Das bedeutet, man kriegt meistens einen Werbevertrag zugeschickt, wo ganz genau drin steht, welche Hashtags müssen benutzt werden? Wann muss zum Beispiel eine Story hochgeladen werden? Was muss diese Story beinhalten? Also man kriegt wirklich ein Briefing und das natürlich aber auch nochmal in Absprache setzt man dann authentisch um. Und viele große Unternehmen lassen sich vorab aber diesen Content, den man produziert, schicken. Das heißt, die segnen dann quasi nochmal ab. Hier, alles klar, das gefällt uns, das könnt ihr irgendwie aber nochmal verändern. Und erst dann geht man quasi in die Veröffentlichung.
Was sind da dann so die Rückmeldungen, die ihr bekommt? Also sagen die dann, ja, das Produkt ist nicht ordentlich ausgeleuchtet oder ihr habt da im Hintergrund noch eine andere Marke, die zu sehen ist, die möchten wir gerne weghaben oder so?
Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt so einen Fall noch nie hatten, weil das immer eine Art der Kommunikation ist. Das heißt letztendlich, nehmen wir oder wollen wir Produkte auch nur vermarkten, zu denen oder die 100% zu uns passen. Das ist immer uns ganz wichtig, weil am Ende wollen ja beide Seiten was davon haben. Wir möchten auf der einen Seite natürlich, dass wir unserer Community einen Mehrwert bieten können, aber eben auch der Firma, die mit uns kooperieren möchte, natürlich dadurch irgendwie bekannter wird.
Ihr habt jetzt ungefähr 27.000 Follower. Vor ein paar Monaten waren es noch deutlich weniger. Was für eine Rolle spielt denn die Followerzahl bei den Verhandlungen mit Unternehmen?
Ich möchte das gar nicht nur auf die Followerzahl begrenzen. Natürlich ist das am Anfang eine sehr wichtige Zahl, weil durch die Followerzahl werden Unternehmen auf einen aufmerksam. Es ist aber, wenn man sich mit dem ganzen Thema Online-Marketing beschäftigt oder auch mit der Plattform Instagram, wird schnell klar, dass sich da auch viele falsche Hasen, sage ich mal, in Anführungsstrichen dahinter verbergen, und zwar Fake-Profile. Und deswegen sagt die Anzahl der Follower erstmal nichts aus. Viel wichtiger sind verschiedene Faktoren. Das ist unter anderem die Engagement Rate, also die Interaktionsrate, die beschreibt, wie stehst du im Austausch zu deiner Community. Die sagt aber auch aus, wie viele Likes du auf deine Bilder hast, wie viele Kommentare du hast. Und ich sag mal, dieses Gesamtpackage erzielt einen Preis, den man quasi für eine Produktvermarktung nehmen kann. Aber natürlich, die Followeranzahl ist wichtig, weil zum Beispiel für Unternehmen ist einer der wichtigsten Funktionen der Swipe-Up. Das ist die direkte Verlinkung zu einem Produkt und das kann man erst ab 10.000 Followern.
Moritz über die Deals als Influencer, wie sie die Produkte, für die geworben wird, präsentieren müssen. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hashtag 50 Shades of Kurz. Unter diesem Hashtag beömmeln sich gerade eine Menge Leute über die neue Biografie, über den österreichischen Ex und wahrscheinlich bald wieder Kanzler Sebastian Kurz. Das Buch ist heute rausgekommen, 2,5 Wochen vor der Wahl und liest sich eher wie eine Mischung aus Heimatroman und eben 50 Shades of Grey. In den meisten Biografien, da geht es natürlich um Promis, aber auch wir, also ich oder Ilka oder ihr könnt eine Biografie bekommen. Unser Reporter Martin Krinner hat sich heute mit zwei Profi-Autoren über Auftragsbiografien unterhalten und hat Ihnen am Anfang erstmal diesen Auszug aus der Biografie von Sebastian Kurz vorgespielt.
Zunächst erblickte ich nur eine Silhouette. Ist er es wirklich, dachte ich mir. Ich sah lediglich einen Teil eines Kopfes, doch der kam mir bekannt vor. Diese dunkelbraunen Haare, die streng nach hinten gekämmt waren und die kleine spitze Nase, die aus seinem Gesicht hervorlachte. Der Mann, der hier lässig an der Türe lehnte, war fast 1,90 Meter groß und von merklich dünner Statur.
Wenn der Autor einer Biografie am Anfang erstmal klar macht, wie er zur Hauptperson steht, ob er ein Fan ist oder ein Kritiker, dann ist das hilfreich für die Leserschaft. Allerdings, so wie Judith Grohmann das hier mit Sebastian Kurz gemacht hat, würde Andreas Meckler die Sache nicht angehen.
Klingt schon mal sehr distanzlos, wie jemand, der sich anbiedert oder fast wie so eine Art Liebesbriefschreiberin. Und das ist etwas, was jetzt für Biografen eher unpassend ist.
Andreas Meckler verdient sein Geld mit Biografien. Die meisten davon landen aber nicht im Buchladen, sondern in den Regalen einer bestimmten Familie oder eines Unternehmens oder einer anderen eher kleinen Gruppe. Zu ihm kann nämlich jeder kommen, der denkt, mein Leben ist es wert, erzählt zu werden und meine Kinder, meine Enkel oder wer auch immer soll sich das mal durchlesen. In der Regel sind die Leute so um die 60 aufwärts, manchmal kommen aber auch jüngere Menschen zu ihm.
Bei 30-Jährigen ist es oftmals eher so, dass die bestimmte Probleme bewältigen möchten. Beispielsweise Drogenerfahrungen oder Psychiatrieerfahrungen.
Und mit diesen Leuten setzt sich Andreas Meckler dann zusammen und lässt sie erstmal erzählen. So um die 2-3 Tage lang, ganz frei von der Leber weg, ohne irgendwelche vorbereitenden Fragen. Und das ist ganz wichtig, erzählt mir der Biograf Stefan Kappner.
Das ist auch eine Sache, die man aus der Oral History kennt. Sobald man Fragen stellt, ja, hat man die eigene Perspektive schon stark reingebracht. Und normalerweise kriegt man, wenn man nicht Fragen stellt, sondern sagt, erzählen Sie mal oder was wollen Sie denn erzählen, dann kommt man relativ schnell auf die zentralen Themen im Leben. Und man hält sich nicht auf mit Jahreszahlen und wann bin ich jetzt in die Grundschule gegangen und wann war ich irgendwie auf Teneriffa in Urlaub, sondern man kommt wirklich zu den Lebensthemen.
Das klingt jetzt ein bisschen wie beim Psychoanalytiker.
Ja, das ist ganz ähnlich. Freies Assoziieren. Ich muss es dann wieder zusammenpuzzeln am Ende.
Das heißt, jetzt beginnt die eigentliche Arbeit des Autors erst. Die Interviews werden transkribiert und ausgewertet, ein roter Faden muss her. Und weil die Lebensthemen mal mehr und mal weniger spannend sind, kann das schon mal ganz schön dauern, erzählt Andreas Meckler.
Ja, das ist halt eine redaktionelle Leistung, die ziemlich aufwendig ist. Man muss mal so sehen, dass bei einer 100-seitigen Biografie ein Arbeitsaufwand von ungefähr 150 bis 200 Arbeitsstunden wirklich drin sind. Und diese Arbeitsstunden können Sie nicht am Stück abarbeiten, quasi 1 oder 2 Wochen lang, sondern das zieht sich oft über Monate, meistens ein halbes Jahr bis ein Jahr hin.
Und das Ergebnis ist dann eine Erzählung, die möglichst spannend ist, sagt Stefan Kappner.
Es geht nicht so sehr um spannend im Sinne eines Kriminalromans, also dass es so ein Page-Turner wird, sondern mir geht es vor allem darum, dass es gut zu lesen ist und dass es vor allem das Leben verständlich macht.
Also wenn einer ein erfolgreicher Unternehmer geworden ist, wie kam er dazu? Was hat ihn dahin gebracht? Und dann geht es noch darum, dass das Ganze wahr, naja, oder sagen wir lieber aus der Sicht des Erzählers wahrhaftig ist. Denn ein und dieselbe Sache im Leben hat der Bruder oder die Schwester oder der Ehepartner vielleicht ganz anders gesehen. Deswegen gilt für Andreas Meckler der Grundsatz:
Besser gut erfunden als schlecht erzählt.
Und er meint damit, fantasieren ist verboten. Aber Sachen weglassen, Episoden streichen oder ganze Passagen kürzen, das ist natürlich erlaubt. Denn das Leben ist mehrere Jahrzehnte lang, ein Buch aber höchstens ein paar hundert Seiten. Und?
Also generell muss man einfach so sehen, Biografien sind immer subjektiv.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und das war wirklich aufregend vor rund zwei Wochen, als wir täglich über eine entkrochene Monokelkobra in Herne, NRW, gesprochen haben, hier im Deutschlandfunk Nova Update. Tagelang wurde sie gesucht, dann am Ende wurde sie von einem Rasenmäher-Roboter aufgescheucht, ist unter eine Kellertreppe geflüchtet und wurde dann dort eingefangen. Und jetzt versucht die Stadt Herne, jemanden zu finden, dem sie die Kosten für die ganze Aktion aufdrücken kann. Die liegen im mittleren fünfstelligen Bereich, sagt ein Sprecher der Stadt. Und wir fragen uns, wer zahlt denn solche Einsätze normalerweise? Markus Bauer ist Leiter der Reptilienauffangstation München. Bei so einer Station kann man anrufen, wenn man zum Beispiel eine Schlange irgendwo in der Stadt sieht. Er und seine Leute fangen die dann wieder ein und die werden dann natürlich auch dafür bezahlt. Herr Bauer, wer muss zahlen, wenn eine giftige Schlange ausbricht und dann eingefangen werden muss?
Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Landkreis, Landrat und Behörde. In der Regel ist aber grundsätzlich immer der Tierhalter zuständig für Schäden und Kosten, die sein Tier verursacht. Deswegen hat man ja eine Hundehaftpflicht zum Beispiel oder beim Pferd auch. Und ähnlich wird es in der Regel auch bei gefährlichen Tieren gehandhabt, wobei es da so ist, dass zunächst immer die Gemeinde oder die jeweilige Stadt oder der Landkreis in sogenannte Vorleistung tritt, also die Kosten erstmal übernimmt und die dann vom Verursacher, wenn er zu ermitteln ist, auch eintreibt.
Im Fall Herne, da gibt es ja einen Verdächtigen, nämlich einen Mann, der mit Reptilien gehandelt haben soll, der in diesem Mehrfamilienhaus wohnt, in dem die Kobra gesichtet wurde. Aber man kann ihm bisher nicht nachweisen, dass diese Schlange wirklich aus seiner Wohnung ausgebüxt ist. Wie kann man denn in so einem Fall versuchen nachzuweisen, dass er der Verursacher ist?
Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also Sie haben da halt nicht wie jetzt bei einem an der Autobahn ausgesetzten Dackel, der sein Herrn erkennt, ein Tier, das da auf ihn zugeht und eindeutig zeigt, so, ich kenne dich, du bist mein Chef. Das klappt da nicht. Also ich halte es für enorm schwierig, wenn der Halter eben nicht, sagen wir mal, zugibt, dass es sein Tier ist. Vielleicht gibt es Möglichkeiten über Genetik, dass man also ähnlich wie in der Forensik guckt, wenn Schlangen heute zum Beispiel da sind, ob die genetisch zu dem Tier passen. Das wäre vielleicht denkbar. Wie gut es allerdings mit Schlangenhäuten und Schlangen geht, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Es gibt aber ein paar Labors in Deutschland, die auch von der Zollfahndung zum Beispiel genutzt werden, wenn es darum geht, ob Tiere miteinander verwandt sind oder ob eben ein Teil von einem Tier zu dem Tier gehört. Also da gäbe es sicherlich die eine oder andere Möglichkeit.
Gechippt sind so Schlangen aber nicht, ne?
In der Regel nicht. Wir plädieren hier sehr dafür, dass man also die Tiere durchaus kennzeichnet. Da gibt es aber keine rechtliche Grundlage dafür.
Was kostet denn in der Regel so ein Einsatz, wenn er nicht so groß ist wie der in Herne?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir berechnen den Behörden in der Regel die Anfahrtskosten nach tierärztlicher Gebührenordnung und eben die Zeit, die wir da verbringen, um ein Tier einzufangen oder zu suchen. Das ist aber sicherlich der verschwindend geringste Teil der Kosten, die da auf einen zukommen. Also gerade in Herne zum Beispiel war es ja so, dass Mieter wahrscheinlich Mietminderung einklagen können, dass Personen ausquartiert wurden, dass sie in Notquartiere kamen. Es ist ja ein riesiger Polizei- und Feuerwehreinsatz gewesen. Das ist sicherlich ein Kostenpunkt, der jetzt jemanden wie uns von einer Auffangstation, der das Tier einfängt, um ein Zigfaches übertrifft.
Können denn noch irgendwelche Folgeschäden auftauchen? Es gibt ja dieses Gerücht, dass die Schlange eventuell Eier gelegt haben könnte.
Die Angst hat man natürlich immer. Aber wir reden hier von einem Tier, das in Thailand und Vietnam beheimatet ist, also wirklich aus tropischen, dauerwarmen Gebieten kommt. Das jetzt gefangene Tier hätte hier den Winter nicht überlebt. Und genauso ist es mit den Eiern auch. Also selbst wenn die jetzt Eier gelegt haben sollte, und ich bitte den Konjunktiv zu beachten, dann ist die Gefahr, dass aus diesen Eiern irgendwas schlüpft, nicht existent. Also einfach, weil unser Klima das nicht hergibt. Im Moment sind die Nächte schon richtig kalt und es hat jetzt tagelang geregnet und war kalt, da sterben solche Eier ab. Also da kann man ganz entspannt sein. In Herne werden jetzt nicht in jedem Vorgarten aus irgendwelchen Mäuselöchern Kobras klettern.
Wer trägt die Kosten für den tagelangen Schlangeneinsatz in Herne? Kann sich der Verantwortliche da irgendwie rausschlängeln? Wir haben mit Markus Bauer gesprochen, wie das normalerweise so abläuft. Er ist Leiter der Reptilienauffangstation in München.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.